D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mann. Haben wir viel vor heute. Wahnsinn. Kiffen, Laufen, Deutscher Radiopreis. Pascal Fischer bei mir im Studio. Rasanter Mix. Oder, Pascal?
Ja, das Kiffen habe ich aber nicht vor. Ich erzähle nur ein bisschen was dazu.
Na, hör mal, das hoffe ich doch. Also wer kifft, wer läuft, das klären wir auf jeden Fall noch in dieser Stunde. Wer den Deutschen Radiopreis gewinnt, das können wir in dieser Stunde noch nicht klären, denn die Verleihung, die beginnt ja erst um 20 Uhr. Aber wir können jetzt schon mal die Daumen drücken, uns selbst und natürlich ganz besonders unserem Autoren Dominik Schottner. Der ist nämlich nominiert in der Kategorie Beste Reportage. Wie es aussieht beim Deutschen Radiopreis kurz vor Beginn. Das erzählt uns gleich noch unser Reporter. Den haben wir dann nämlich hingeschickt nach Hamburg. Mein Name ist Sonja Meschkart. Schönen guten Abend wünsche ich euch.
D-Radio Wissen.
Kiffen macht kreativ. Hört man ja immer wieder mal, ne? Also nicht nur entspannen, sondern eben auch auf ganz andere Gedanken kommen. So Denkblockaden lösen. Ist ja an sich ganz schön. Alles ein Mythos allerdings, behauptet eine neue Studie aus den Niederlanden. Heute hat Michael Kowal seine Dissertation an der Uni Leiden verteidigt und er sagt, Cannabis macht weniger kreativ und verhindert sogar, dass man die eigenen Fehler wahrnimmt. Pascal Fischer, du hast dir das mal angesehen für uns und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie erforscht man denn sowas?
Ja, gehen wir es mal durch. Also einmal gab es eine kreative Aufgabe für die Teilnehmer. Die Leute kriegten Gegenstände präsentiert und sollten dann losspinnen, möglichst unkonventionell und ohne aufzuhören sagen, wozu man die gebrauchen könnte. Das hat mir Michael Kowal erzählt.
Es war ein einfacher Versuchsaufbau. Die Leute sollten aufschreiben, wofür man Haushaltsgegenstände wie ein Kissen oder einen Stift nutzen könnte. Also ein Kissen zum Beispiel, um eine Tür zu blockieren. Es gab dabei keine falschen Antworten.
Ja, er hat dann Punkte verteilt. Wie viele Antworten geben die Leute? Wie originell sind die? Naja, und dann bekamen die einen halt 5,5 Milligramm THC, das ist wie so ein leichter Joint, und die anderen bekamen 22 Milligramm zum Einatmen. Das ist schon echt mehr als eine ordentliche Tüte. Und gerade die letzteren, die waren dann sehr schlecht im Vergleich mit einer dritten Gruppe, die nämlich nur ein Placebo bekommen hatten. Alle Gruppen bestanden aus 20 Leuten.
Woher kommt das denn dann, dass alle immer sagen, Joints machen mich kreativ?
Ja, Kowal meint, das ist schon fast eine philosophische Frage. Ne? Da geht es darum, inwieweit können wir überhaupt unsere eigene Leistung beurteilen.
So, you know, the pure feeling of being more creative doesn't mean. Das reine Gefühl, kreativer zu sein, heißt eben nicht, dass man wirklich kreativer ist. Aber natürlich ist das schwierig, das im Labor zu untersuchen. Es geht ja oft bei Kreativität um Dinge, die Menschen leidenschaftlich bewegen.
Also seine Studie ist eher skeptisch, aber er hat da so die Vermutung, vielleicht muss man wirklich nach draußen gehen und die Leute live in Action beim Malen und Dichten erforschen.
Okay, also Kreativität ist raus als Effekt, sagt der Forscher. Wie ist das mit Fehlern? Wer als Kiffer so ablust, kriegt er das dann einfach nicht mit?
Ja, der kriegt das offensichtlich nicht so ganz mit. Auch da wieder ein vertrackter Versuchsaufbau. Die Leute sollten Buchstabenreihen erkennen auf einem Bildschirm. Also so Fs und Hs waren da abgebildet. Und ob da jetzt nur Hs oder nur Fs sind oder in der Mitte ein anderer Buchstabe. Die Leute haben das dann per Knöpfchen drücken so gecheckt. Das Ganze war so schnell und stressig aufgebaut, dass man Fehler machen musste. Dann kriegt er ein Feedback jedes Mal, ob man richtig lag oder nicht auf dem Bildschirm. Und dabei hat Kowal die Hirnströme der Leute gemessen im EEG, also diese Haube mit den Elektroden am Kopf. Und wenn du Fehler machst, gibt es Signale. Einmal registrierst du unbewusst Fehler und danach auch bewusst.
Okay, und was ist rausgekommen dabei?
Ja, wieder Cannabiskonsum parallel verabreicht. Ne? Mit der niedrigen Dosis Cannabis haben die ihre Fehler schon nicht mehr so bewusst wahrgenommen und mit der hohen sogar noch nicht einmal unbewusst. Du lust also ab und kriegst es nicht mit. Also übertrieben gesagt, diese beiden Ergebnisse. Es ist so wie du denkst, du hast eine kreative Verwendung für dein Kopfkissen gefunden, du legst es dir unter den Kopf. Das ist natürlich überhaupt nicht genial, kommt dir nur so vor. Und dann fehlt auch der Kopfkissenbezug, das hast du ja auch vergessen drüber zu ziehen, aber natürlich auch nicht mitgekriegt. Stichpunkt Fehlerwahrnehmung. Also kennt vielleicht jeder so ein bisschen, der mal gekifft hat und sich als total genial angesehen hat.
Ne? Nee, okay, aber das ist jetzt vielleicht auch so typisches Klein-Klein von psychologischen Experimenten. Warum ist das wichtig? Also nicht nur, um den Kiffern zu sagen, sorry, aber Erfinder wird aus euch nicht mehr. Werden aus euch nicht mehr.
Ja, das ist wichtig für Suchtprogramme, vermutet Kowal. Wenn der Süchtige nämlich nicht mehr mitkriegt, wie problematisch sein Verhalten ist, wieso ist er dann überhaupt noch motiviert, zum Beispiel zu einem Antidrogenprogramm? Und selbst wenn er motiviert ist, ja, vielleicht kriegt er dann gar nicht mit, welche Fortschritte das bringt. Das könnte so das Problem sein, ist natürlich trotzdem sehr spekulativ.
In den Studien ging es um Langzeitfolgen. Heißt, langjährige Kiffer gehen immer den Bach runter oder auch gelegentliche Nutzer?
Also Kowal hat da ein bisschen in die Literatur geschaut und das alles diskutiert. Es kommt da wohl eher aufs Einstiegsalter an. Wer vor dem 14. oder 15. Lebensjahr anfängt, der kriegt echt kognitive und emotionale Probleme längerfristig. Wenn du im Erwachsenenalter einsteigst, dann sind die Effekte wohl reversibel, also die heilen auf gut Deutsch wieder aus. Das ist aber vorsichtig gesagt, darauf deutet die Literatur hin.
Kreativität beim Kiffen ist wohl möglich nur eine Illusion und das kriegen die Betroffenen vielleicht nicht mit, weil sie ihre Fehlleistungen sowieso selber gar nicht mehr mitbekommen. Das sagt eine neue Doktorarbeit von der Uni Leiden und Pascal Fischer hat uns ein paar Infos dazu geliefert.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Beine, aua. Rücken, aua. Füße, aua. Eigentlich ist alles aua, wenn man an 401 Tagen hintereinander 401 Marathons läuft. Pascal Fischer, stimmst du da mit mir überein? Alles aua? Sag
boah,
bitte ja.
Wäre schon nach 10 Kilometern, würde meine Kniescheiben so durch die Gegend fliegen.
Wäre vorbei dann mit dir?
Ja.
Okay. Also Ben Smith aus England, dem war das offenbar alles egal. Der hat das nämlich einfach gemacht. 401 Marathons in 401 Tagen. Das war immerhin für einen guten Zweck. Also der hat es jetzt nicht gemacht aus Langeweile. Der hat nämlich Geld gesammelt für Menschen, die gemobbt werden, weil er selber eben auch ganz schlimm gemobbt worden ist. Am 1. September 2015 ist er losgelaufen und gestern hat er aufgehört. Ganz schmerzfrei war dieser Marathon-Wahnsinn für Ben nicht. Und wie gesund oder ungesund das ist, das hat uns interessiert und deshalb habe ich das geklärt mit dem Sportmediziner Oliver Toblowski vor der Sendung. Ich habe ihm gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich höre 401 Marathons in 401 Tag, wie gesund bzw. ungesund ist denn das?
Also es gibt in der Sportmedizin ein schönes Gesetz, das heißt, geringe Reize sind wirkungslos, mittlere Reize fördern und große oder hohe Reize sind schädlich. Bei 401 Marathons, ich hoffe, es ist die richtige Form,
kann ich mir
nicht mehr vorstellen, dass es wirklich förderlich ist. Das ist ein schädigender Reiz. Wir unterscheiden dann sicherlich das Achsenskelett vom Herz-Kreislauf-System. Letzteres kann vielleicht noch profitieren von einer guten Ausdauerleistung, aber auch das erscheint mir schon fraglich. Aber für das Achsenskelett kann ich mir das nicht als wirklich förderlich oder im Gegenteil, das kann ich mir nur als schädlich vorstellen.
Was meinen Sie jetzt genau mit Achsenskelett? Also, dass die Knochen in Mitleidenschaft gezogen werden, Gelenke oder?
Richtig, genau. Also, das sind die lasttragenden Anteile unseres Skelettes im Sinne hauptsächlich die Gelenke der unteren Extremitäten. Das fängt im Großzehengrundgelenk an, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk. Das sind die hauptlasttragenden Gelenke. Und wenn ich jetzt 401 Tage 42 Kilometer laufe, dann entspricht das nicht mehr der normalen Belastung eines Mitteleuropäers im 21. Jahrhundert und dafür ist unser Skelett heute nicht mehr vorgesehen.
Der Ben Smith, also der das gelaufen ist, der musste ja tatsächlich auch zwischendurch mal Pause machen, weil er eben Verletzungen hatte an den Knien oder am Fuß und er hatte sogar so einen Bauchnabelbruch. Ich glaube, der hat dann insgesamt mal 10 Tage ausgesetzt. Ja. Insgesamt ist er aber relativ fit geblieben. Das ist aber doch dann auf der anderen Seite auch unglaublich, was der menschliche Körper für eine extreme Belastung überhaupt aushält.
Also das sehe ich genauso. Sicherlich ist es erstaunlich, dass jemand es dann doch aushält. Also ich sage immer, die Menschen sind wahrscheinlich zu viel mehr körperlich in der Lage, als wir es aktuell vom Körper fordern. Unser industrialisiertes Leben ist Sitzen und wenig Belastung und das ist jetzt das andere Extrem. Wir können aber heute nicht sagen, welche Langzeitschädigungen er hat. Wie weit ist der Knorpel geschädigt, der Hüfte, des Kniegelenkes? Und wir wissen aus Untersuchungen, dass Menschen, die einen Marathon laufen, also nicht 401, sondern einen, wenn wir sie anschließend ins Kernspin legen, sehen wir degenerative Veränderungen einer gesunden Knorpeletage. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass diese hohe Belastung nicht mittel- und langfristig auch negative Auswirkungen hat.
Ben Smith hatte bei seinem 401-Tage-Lauf auch Mediziner dabei, also die haben sich eben um ihn gekümmert. Was kann man denn als Sportmediziner machen, damit so eine Qual, so klingt es zumindest für mich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jeden Tag irgendwie ohne Schmerzen gelaufen ist, also damit das so ein bisschen erträglicher wird?
Also ich denke, die sportmedizinische Betreuung ist dort zum einen die Herz-Kreislauf-Situation. Wir müssen gucken, dass genügend Flüssigkeit aufgenommen wird, dass ausgeschwitzte Spurenelemente oder Elektrolyte sinnvoll ersetzt werden. Ich weiß nicht, in welchem klimatischen Umfeld er das gelaufen ist, aber teilweise können wir gar nicht so viel trinken, wie wir verlieren, wenn wir schwitzen. Mhm. Und das wird Aufgabe sein des Sportmediziners und dann vielleicht auch zu sagen, so jetzt ist mal Schluss, jetzt brauchst du mal ein paar Tage Pause, Regeneration, denn zum Sport gehört die Regeneration. Und wenn ich 401 Mal einen Marathon laufe, dann habe ich ja eigentlich, auch wenn Sie sagen,
keine Regeneration. Pause, ne?
Keine Regeneration. Ja. Und das ist nicht gesund.
Wie mache ich das denn als Hobbyläufer sinnvollerweise? Also, ne, wenn ich jetzt nicht direkt einen Marathon laufen will, aber was ist so mit Distanzen 10 oder 20 Kilometer? Die gehen vielleicht schon ein bisschen eher mal. Wie lange mache ich danach Pause am besten?
Also, wenn ich Neusport anfange und vielleicht nicht mit dem Body-Mass-Index von 40, also grob übergewichtig, dann sage ich meinen Patienten, meinen Leuten immer, Mensch, mach doch einen Tag Belastung und einen Tag Pause. Also immer diese 24-Stunden-Regel. Wenn die Belastung steigt, brauche ich auch ein bisschen mehr Regeneration. Aber ich sage immer den Sportlern, auch gerade wenn sie anfangen, hört doch auf euren Körper, hört auf euer Körpergefühl. Es gibt Tage, da will ich keinen Sport machen und ab einem gewissen Alter sollte ich es dann auch nicht mehr tun, wenn ich nicht meinen Lebensunterhalt damit bestreiten muss.
401 Marathons an 401 Tagen. Also, auch wenn es für einen guten Zweck gewesen ist, was der Ben Smith aus England da gemacht hat, gesund ist es unterm Strich dann leider nicht. Das hat uns Oliver Tobolski erklärt, der ist Sportmediziner aus Köln.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Pascal Duvier kriegt langsam Stress. Pascal wer? Noch nie gehört. Ja genau, Pascal Duvier. Das ist der Deutsche, der Bodyguard ist von Kim Kardashian. Ihr habt es ja schon mitbekommen, auch bei uns. Sie ist vor ein paar Tagen ausgeraubt worden in Paris. Ein paar Typen haben sich als Polizisten verkleidet, sind in ihr Hotelzimmer und Rubel die Katz war Schmuck weg im Wert von ungefähr 10 Millionen Euro. Haben die mitgehen lassen. Und Kims Bodyguard Pascal Duvier, wo war der? Naja, der war eben nicht da, ne? Und genau das ist jetzt das Problem. Pascal Fischer, was muss sich der andere Pascal denn jetzt alles anhören?
Ja, was den Überfall angeht, da war er ja halt im Nobel-Nachtclub mit der Schwester Courtney und Halbschwester Kendall von Kim. Und das finden im Netz echt viele auffällig. Ein Ex-Bodyguard der Kardashians spekuliert zum Beispiel, das sei doch ein Inside-Job, also da mischt jemand mit, der was Bescheid wusste. Das glaubt auch Steve Stanoulis, das ist ein Ex-Cop aus New York. Jemand aus Kardashians Umfeld müsse gewusst haben, wann sie alleine war oder das sei alles eine PR-Maßnahme gewesen. Denn das Hotel, in dem sie da war, das gilt als sehr sicher.
Noch gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber Kohle könnte der tatsächlich gebrauchen, ne, der Pascal.
Ja, er ist Geschäftsführer der Firma Protect Security GmbH und Ende Juli wurde vom Amtsgericht Heidelberg, da ist diese Firma nämlich gemeldet, das Insolvenzverfahren eröffnet. Bis Mitte September haben sich dann viele Gläubiger gemeldet, die wollen 1,1 Millionen Euro an Schulden zurück. Recherchen zu dem guten Mann werden auch langsam immer schwieriger. Er löscht Bilder von sich und Kim Kardashian bei Twitter, sperrt Instagram und so weiter. Angeblich alles eine Sicherheitsmaßnahme.
Der Bodyguard von Kim Kardashian steht in der Kritik und hat fette Schulden. Pascal Fischer war das.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Wenn es um Steuerverschwendung geht, verstehen wir keinen Spaß, ne? Da wird in den Kommentaren bei Facebook und Co. mit Großbuchstaben und ganz vielen Ausrufezeichen und noch mehr Einzelnen nur so um sich geschmissen. Jetzt gibt's was zum Aufregen, denn der Bund der Steuerzahler hat das sogenannte Schwarzbuch veröffentlicht. Da wird jedes Jahr die öffentliche Steuerverschwendung angeprangert. Also es geht von kommunalen Baustellen bis zu völlig absurd teuren Weihnachtsfeiern von staatlichen Betrieben und so weiter und so fort. Meckern über andere ist natürlich einfach. Was ist denn eigentlich mit uns selbst? Also welche Ausgaben sind bei uns unnötig? Was würde in unserem persönlichen Schwarzbuch drinstehen? Unser Reporter Christian Schmidt hat es mal ausprobiert.
Auf Seite 1 meines Schwarzbuchs muss erstmal ein Vorwort, sowas in der Art wie: Ich, Christian Schmidt, gebe zu, dass ich kaufsüchtig im Internet bin und dass ich die Apps fast aller großen Internetkaufhäuser auf meinem Smartphone installiert habe und gerne auch mal Sachen kaufe, die mir Facebook vorschlägt. Zuletzt passiert mit diesem Gadget.
Hey guys, it's Alana and today I'm talking about the lay bag. So let's get started.
Inflating the lay bag is pretty simple. You need to capture air into the bag and seal it tight. To do this, I found that the easiest and quickest way was to run around for a few seconds.
Das ist ein aufblasbarer Outdoor-Sitzsack. Sieht im Werbevideo super geil aus. Man muss die Dinger nur einfach kurz in den Wind halten, das Ende zuknoten und fertig ist die bequeme Sommersitzmöglichkeit. Kostet $89, Lieferzeit 4 Wochen. Egal, zack, bestellt. Mittlerweile verschimmeln die beiden Sitzsäcke bei mir im Schrank. War irgendwie doch nicht so praktisch wie im Werbevideo.
Thanks for watching. Bye.
Okay, ja, ich bin sehr anfällig für Fehlkäufe. Die einen mögen es Verschwendung nennen. Ich habe auch manchmal durchaus ein schlechtes Gewissen dabei. Aber trotzdem, das Gefühl, ja, wenn ich den Kaufbutton drücke, das ist schon toll. Deshalb ergibt Einkaufen auch aus wissenschaftlicher Sicht immer Sinn.
Gut, also aus unserer Perspektive gibt es eigentlich gar keinen sinnlosen Konsum.
Sagt Markt- und Medienforscher Sebastian Buggert vom Rheingold-Institut. Balsam für meine Seele.
Einkaufen ist immer sinnvoll für die Menschen. Einerseits natürlich, weil wir teilweise Produkte auch brauchen und weil uns aber auch das Einkaufen selbst schon ein Erlebnis ist. Also wir haben ein Einkaufserlebnis und dann hängt es natürlich davon ab, was ich einkaufe.
Was ich einkaufe also. Bei mir gerne sehr viel Elektroschrott. Wenn ich mich zu Hause erstmal an einen Laptop gesetzt habe und irgendwie chinesische Gadget-Blocks durchgehe, dann ist es meist schon zu spät. Ob Mini-Drohne oder elektrischer Seifenspender, wenn es blinkt und irgendwie Lärm macht, kann ich dem Reiz kaum widerstehen, unnützes Geld auszugeben. Warum ich das mache, das kann viele Gründe haben, sagt Buggert.
Klassischerweise gibt es die Selbstbelohnungskäufe, es gibt die Trostkäufe, es gibt Käufe, die uns aufwerten, mit denen wir uns verändern können. Und natürlich auch das Einkaufen selbst als Tätigkeit, das uns irgendwie vom Alltag, von Sorgen, von Ängsten, von Unsicherheit ablenken kann.
Okay, das hört sich fast schon so an, als müsste ich nach einem Termin beim Psychologen fragen. Und vielleicht sollte ich ihm von letzter Woche erzählen. Meinem Schuhkauf tief in der Nacht. Alles hat damit angefangen, dass ich mir überlegt habe, ob es wohl auch wasserdichte Sneaker gibt auf dieser Welt. Nur so aus Interesse. Nach einer Stunde Recherche die Antwort: Ja, gibt es, aber nur in England. eBay, zack, bestellt. Schlechtes Gewissen dann beim Aufwachen, aber alles nicht schlimm, sagt Marktforscher Buggert. Im Gegenteil.
Ja, ökonomisch könnte man sagen, ich brauche jetzt das 8. Paar Schuhe nicht. Psychologisch gesehen kann in dem Moment einfach der Kauf sinnvoll sein, weil ich in dem Moment auch wieder das Gefühl von Kontrolle habe. In dem Einkaufen gewinne ich halt auch wieder Kontrolle zurück, weil ich halt irgendwie entscheiden kann, nehme ich die Paar, gebe ich so und so viel Geld aus oder so und so viel Geld aus. Ich werde bedient, ich kann irgendwie Anweisungen geben. Das sind alles im Grunde ja Funktionen, die mit dem Kaufen mitgeliefert werden sozusagen.
Herrlich. Bestätigung durch die Wissenschaft. Kommt halt auch immer darauf an, die richtigen Leute anzurufen. Ein Verpackungsmüll oder raus aus den Schuldenexperte hätte mich dagegen wahrscheinlich total runtergezogen. Gestern habe ich 6 Flaschen Wein bei Amazon bestellt. 4,90 Euro Versandkosten. Aber ich war zu faul, zum Supermarkt zu laufen und schleppen zu müssen. Und Amazon sagt ja auch immer so freundlich Danke beim Einkaufen. Gut, jetzt lasse ich mir das schlechte Gewissen von Weinhändlerin Simone Tilgert nehmen.
Nein, in dieser Hinsicht kann ich Sie vollends beruhigen. Sie müssen kein schlechtes Gewissen haben. Letztendlich zählt der Genuss. Und wenn Sie sehr zufrieden mit dem Wein sind und der Wein Ihnen gut geschmeckt hat, dann war er auch das Geld wert. Denn Sie haben eine schöne Stunde, ein paar schöne Stunden erlebt.
So, und jetzt ratet mal, was ich mache, wenn der Wein geliefert wird. Fläschchen auf, aufs Sofa knallen, Laptop an. Ja, und dann mal gucken, was so bei Zalando, Amazon und eBay los ist. Und bei China Gadgets gibt's gerade tatsächlich ein Omelette-Bratgerät für 29 Euro. Ich befürchte, spätestens nach dem 2. Glas Wein liegt das bei mir im Warenkorb. Egal, es gibt keine unnützen Ausgaben.
Spätestens morgen frage ich den Christian natürlich danach, ob er es bestellt hat. Das Christian, nee, Christian Bratomelett wollte ich schon sagen. Die Vorrichtung. Wie hat er gesagt? Omelett-Bratgerät, ne? Sowas, Pascal,
ich kann mir
oder?
Das gar nicht merken.
Ich bin so fasziniert von so bestimmten Produkten, die es gibt, wusste ich gar nicht. Aber sag mal, was ist denn so in deinem persönlichen Schwarzbuch, was würde drinstehen? Welche Ausgaben sind unnötig? Du machst sie aber trotzdem.
Ach so, ein paar Strafzettel sowieso pro Jahr und eine Tageskarte kaufen für die U-Bahn und dann bei den nächsten Fahrten nochmal zahlen, mache ich auch schon mal gerne.
Ja, ich kaufe mir jeden Tag einen Kaffee bei mir am Kiosk, weil ich den so wahnsinnig lecker finde. Könnte man jetzt auch sagen, Mann, du kannst ja auch den Kaffee zu Hause kochen. Aber ich habe mich jetzt festgelegt, das ist so mein persönlicher Tagesluxus. Die eine Tasse Kaffee am Kiosk, die so wahnsinnig gut schmeckt.
Wow.
Darf ich?
Ja, ja, ne? Geschenk an dich.
Danke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das ist schon irre, wenn eine Regierung eine Abtreibungsinitiative unterstützt, die fordert Abtreibungsverbot ohne Ausnahme, auch bei Vergewaltigungen nicht, plus strafrechtliche Verfolgung für Frauen und auch der Ärzte, die den Frauen bei der Abtreibung helfen. Ja, das klingt irre, aber genau so war es eigentlich mal vorgesehen in Polen. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS, die war zunächst für den Vorschlag der Initiative Stopp die Abtreibung. Dann gab es viel Kritik, auch internationale, und natürlich Protest in Polen.
Moje ciało! Moje ciało! Moje ciało!
Hunderttausende Demonstrantinnen und Aktivistinnen sind auf die Straße gegangen, nicht nur in Polen, muss man dazu sagen. Und die Frauen, die ihr gerade hier gehört habt, die rufen, das ist mein Körper und auch meine Entscheidung. Und es hat tatsächlich was gebracht, dass sie auf die Straße gegangen sind, denn das polnische Parlament hat sich gegen das strikte Abtreibungsverbot ausgesprochen. Florian Kellermann ist unser Korrespondent in Warschau. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wir klären jetzt erstmal, warum das Parlament dieses Abtreibungsverbot letztendlich doch gekippt hat.
Das ging jetzt alles sehr plötzlich. Die Regierungspartei PiS hat in Windeseile gestern eine Sitzung des Rechtsausschusses anberaumt und dann heute das Thema auch auf die Tagesordnung im Parlament gesetzt. Der PiS-Vorsitzende Jarosław Kaczynski hat die Abgeordneten seiner Partei früh noch mal zusammengetrommelt und hat sie eingeschworen, dass sie auf jeden Fall dieses Gesetz jetzt verwerfen sollen. Ausschlaggebend waren ganz sicher die Proteste von Frauen in den vergangenen Wochen, von zigtausenden Frauen. Zuletzt am Montag, da gingen sie zu einem sogenannten schwarzen Protest auf die Straße. Initiiert war dieser Protest von der Schauspielerin Christina Janda. Die ist dann am Montag natürlich auch selber bei strömenden Regen mitmarschiert. Und da hat sie Folgendes gesagt.
Wir kämpfen hier um unsere grundsätzliche Freiheit. Seit einiger Zeit führt dieses Land einen Krieg gegen die Frauen. Wenn ich dann noch diesen verächtlichen Ton höre, mit dem über Frauen und ihren Protest gesprochen wird, dann bin ich entsetzt. Die Frauen wollen das nicht mehr ertragen.
Also, die Proteste haben ganz offenbar Wirkung gezeigt. Was hatte denn die nationalkonservative Regierungspartei befürchtet für den Fall, dass sie diese Gesetzesinitiative weiter unterstützt?
Im Parlament hat der mächtige Parteivorsitzende Kaczynski heute gesagt, wenn das Gesetz so verabschiedet würde, dann hätte es die umgekehrten Folgen dessen, was es eigentlich beabsichtigt. Damit hat er gemeint, der Protest wird so stark zunehmen, wenn das Gesetz verabschiedet wird, dass es am Ende dazu führt, dass Polen ein liberaleres Abtreibungsrecht bekommt als bisher, weil einfach die Menschen dann merken, dass hier Frauenrechte berührt werden. Das geltende Gesetz in Polen ist ja auch schon ziemlich restriktiv. Da ist sicherlich auch was dran, denn diese Proteste haben tatsächlich eine Solidarisierung unter den Frauen hervorgerufen, die es so bisher noch nicht gegeben hat. Außerdem fürchte die PiS natürlich um Wählerstimmen, denn Umfragen zeigen, dass die meisten Polen kein schärferes Abtreibungsrecht wollen. Und das hat sich auch schon in den Umfragewerten der PiS niedergeschlagen.
Wir haben die Frauen bzw. Aktivistinnen, die protestiert haben, eben haben wir ja schon eine gehört, letztendlich jetzt reagiert auf dieses Abstimmungsergebnis?
Die feiern natürlich diese Abstimmung als ihren großen Erfolg. Die Abgeordnete der Oppositionspartei Die Moderne, Joanna Scheuring-Wielgus, die also bei allen diesen Demonstrationen dabei war, die hat heute Nacht der Abstimmung im Parlament Folgendes gesagt.
Die polnischen Frauen haben dem PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczynski ein Bein gestellt und ihm Einhalt geboten. Kaczynski hat wohl nicht damit gerechnet, dass die Menschen aufbegehren können. Er hat die Wut der polnischen Frauen unterschätzt. Wir haben sehr mutige, kämpferische und kluge Frauen.
Jetzt haben wir ein paar Stimmen gehört von Frauen, die sich engagiert haben, die protestiert haben. Wie haben die Polen insgesamt das denn wahrgenommen in den vergangenen Tagen?
Die Debatte ist sehr emotional geführt worden in den vergangenen Wochen, denn es gibt hier auch sehr katholische Gegenden, so zum Beispiel im Bezirk Karpatenvorland, ganz im Südosten des Landes. Da gibt es jetzt kein einziges Krankenhaus mehr, das noch Abtreibungen vornimmt, weil die Proteste vor den Krankenhäusern so vehement waren und also dem Ruf der Spitäler geschadet haben. Das heißt, eigentlich haben die Frauen in bestimmten Fällen in Polen im Moment das Recht abzutreiben, aber in Karpatenvorland können sie dieses Recht gar nicht wahrnehmen. Umgekehrt stört es aber auch schon immer mehr Menschen, natürlich dann eher in den Ballungszentren, bei den liberaleren Bevölkerungsgruppen, wie die katholische Kirche, die ja hinter diesem Gesetzesprojekt steht, immer mehr Einfluss auf das Land gewinnt. Das heißt, die Debatte war ja immer emotionaler. Die einen haben gerufen, ihr seid Kindesmörder. Die anderen haben gerufen, ihr wollt die Frauen wie Kälber zur Schlachtbank. So wollt ihr sie in den Kreißsaal führen.
Florian Kellermann, unser Korrespondent in Warschau, über die Gründe, warum das polnische Parlament heute das Abtreibungsverbot abgelehnt hat.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
57. 57 ist die wichtige Zahl der folgenden Wirtschaftsmeldung. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat ausgerechnet, die Führungskräfte in deutschen DAX-Unternehmen verdienen 57 mal so viel wie ein normaler Mitarbeiter. Und das ist nochmal ein starker Zuwachs. Vor 10 Jahren hatten die Vorstände der 30 Aktienindexfirmen nur das 42-fache verdient. Den größten Gehaltsunterschied gibt es bei Volkswagen. Dort bekam die Führungsetage im Jahr 2014 141 mal so viel wie ein durchschnittlicher Beschäftigter. Auch bei der Deutschen Post und Adidas gab es mehr als 100 mal mehr für den Chef. Am kleinsten war der Lohnabstand bei Beiersdorf, da gab es nur 17 mal mehr. Als Hartz-IV-Empfänger wieder in Arbeit kommen, das ist alles andere als einfach. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg hat untersucht, warum. Dabei kam raus, dass die größte Hürde für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt nicht mal eine mangelnde Qualifikation ist. Das größte Vermittlungshemmnis ist der Studie zufolge die Tatsache, dass ein Betroffener schon länger Hartz-IV bezogen hat. Untersucht wurden Hartz-IV-Bezieher in den Jahren 2014 und 2015. Fast 2/3 hatten mindestens 21 Monate Arbeitslosengeld II bezogen. Weitere Hürden sind gesundheitliche Einschränkungen, ein Lebensalter über 50, mangelhafte Deutschkenntnisse, kein Berufsabschluss oder Kinder, die betreut werden müssen. Laut den Statistikern fallen bei den meisten Hartz-IV-Lern mindestens 2 Probleme zusammen. Und je mehr Hemmnisse, desto aussichtsloser ein Job. Der Job von Bäumen ist es, Schatten zu spenden und Photosynthese zu betreiben. Damit ziehen sie das Treibhausgas CO2 aus der Luft, was immer wichtiger wird in Zeiten des Klimawandels. Und Bäume kühlen Städte runter. Ökologen aus den USA haben dabei aber ein Problem entdeckt. Je wärmer es wird, desto schlechter arbeitet so ein Baum. In der östlichen Großstadt Raleigh haben sie Stadtbäume beobachtet. Dort ist es durch Besiedlung, Verkehr und Industrie wärmer als auf dem Land. Die städtischen Weideneichen betrieben den Messungen zufolge weniger Photosynthese als die gleichen Bäume auf dem Land. Und zwar filterten sie bis zu 12% weniger CO2 aus der Luft. Als Hauptgrund nennen die Wissenschaftler die Wärme an sich. Sie blockiere die Kohlenstoffspeicherkapazität. Zusätzliche Faktoren sind demnach, dass der Stadtbaum durch Luftverschmutzung sozusagen gestresst ist. Und Wärme und Stress machen den Stadtbaum dann auch noch anfälliger für Schädlinge.
Die Radio Wissen.
Ich glaube das ja nicht, dass die so blöd sind. Aber es gibt ganz viele, und es ist natürlich auch einfach zu sagen, liebe Leute, wie blöd muss man eigentlich sein, Leute abzuknallen oder sich selbst in die Luft zu sprengen oder andere mit in den Tod zu reißen. Terroristen, die müssen doch total blöd sein, oder? Nee, das sagt eine Studie der Weltbank. Viele sind sogar sehr gebildet. Pascal, erzähl uns mal mehr dazu.
Ja, die Weltbank hat das formelle Bildungsniveau von IS-Rekruten untersucht. Und Analphabeten oder jetzt welche mit Grundschulabschluss, die machen mal gerade 15% aus. 69% dagegen haben eine weiterführende Schule besucht oder sogar einen Uni-Abschluss. Und das gilt für fast alle Regionen, aus denen die so angeworben werden. Also Westeuropa, Südostasien, Mittlerer Osten oder Nordafrika. Die haben einfach immer länger die Schulbank gedrückt oder sogar an der Uni gelernt als der Durchschnitt der Bevölkerung. Einzige Ausnahme ist Osteuropa, da sind die Terrorrekruten offensichtlich doch dümmer als der Durchschnitt. Jetzt kannst du ja Geheimdienstler, Verwalter, Kämpfer oder Selbstmordattentäter werden wollen beim IS. Danach fragt dich der IS, wenn du da anheuerst. Und insbesondere die Selbstmordattentäter haben ein hohes Bildungsniveau.
Okay, das ist ja jetzt alles schön und gut, aber wie verdammt hat die Weltbank das alles rausgekriegt?
Ja, es hat einen Datenleak gegeben vor einiger Zeit und darin waren biografische und auch so organisatorische Details zu über 3.800 IS-Rekruten drin und Forscher haben das jetzt einfach ausgewertet.
IS-Terroristen sind zum Teil hochgebildet. Das legt eine Auswertung nahe von einem Datenleak, was ungefähr drin gestanden hat, in Kürze zusammengefasst von Pascal Fischer. Das war die Redaktionskonferenz für den Donnerstagabend. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Pascal Fischer sagt
tschüss.
Ganz anständig und ich auch. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.